Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Mario Steinheil und ich führe euch heute durch diese Episode. Wenn es in Sachen Ausrüstung ein universelles Ding gibt, an dem wirklich niemand vorbeikommt, dann ist das der Rucksack. Hand aufs Herz, wie viele Rucksäcke habt ihr zu Hause rumliegen? Einfach mal alles eingerechnet, was man sich auf den Rücken schnallt, egal für welchen Zweck. Bei meiner vierköpfigen Familie bin ich auf 16 Rucksäcke gekommen, von ganz klein bis ganz groß, und ich habe bestimmt ein paar vergessen. Beim Wandern ist der Rucksack einfach zentral, egal ob man für einen halben Tag rausgeht oder für zwei Wochen. Deshalb sprechen wir heute darüber, worauf es beim Rucksack wirklich ankommt. Nämlich nicht unbedingt die Zahl der Reißverschlüsse oder die Platzierung der Taschen und der Laschen, sondern oft unterschätzt die Passform und die Rückentechnologie. Klingt abstrakt, hat aber gewaltige Auswirkungen auf den Komfort und damit auf den Spaß, den man beim Wandern hat. Das erklärt uns im Detail Frank Wacker, Redakteur und Ausrüstungsexperte beim Outdoor-Magazin. Herzlich willkommen, Frank.
Hallo.
Frank, was schätzt du? Wie viele Rucksäcke hast du zu Hause rumliegen?
Ach, so genau weiß ich das gar nicht. Aber es sind auf jeden Fall weit über 100.
100?
Ja, dazu muss man aber natürlich sagen, da sind viele, ich nenne es jetzt Referenzrucksäcke, auch dabei. Also wenn wir testen, dann vergleichen wir ja. Und wir möchten ja eine Vergleichbarkeit auch über Monate und Jahre hinweg gewährleisten. Und dann ist es einfach gut, wenn man zum Beispiel auch den Testsieger vom Jahr zuvor hat, den man dann natürlich auch nochmal mitnehmen kann, um den mit den neuen Produkten zu vergleichen. Und dann gibt es natürlich auch Liebhaberstücke, wo mein Herz dran hängt, weil man doch die ein oder andere coole Tour damit gemacht hat. Mhm. Oder weil halt bestimmte Techniken drinstecken, die es halt so davor noch nicht gab, wo das halt definitiv ein Trendsetter war.
Mhm. Das heißt, wenn du mal deine Karriere als Journalist irgendwann im hohen Alter beendest, dann kannst du einfach ein Museum aufmachen mit Outdoor-Ausrüstung im Allgemeinen und mit Rucksäcken im Besonderen.
Ja, das ist immer was ich im Hinterkopf habe. So, mal schauen, ob das dann tatsächlich so weit kommt. Müsste ja dann auch Leute geben, die halt kommen und sich das dann anschauen.
Und sich Rucksäcke anschauen wollen. Ja, der Rücken des Menschen und der Rücken des Rucksacks, die müssen gut harmonieren. Warum ist das eigentlich so?
Genau. Also ich glaube, bei Schuhen ist es den meisten Leuten bewusst, ein Schuh muss passen. Und nur wenn ein Schuh gut passt, dann trägt er sich auch komfortabel. Beim Rucksack ist es aber genauso. Und dafür gibt es verschiedene Gründe. Das hängt zum einen natürlich mit unserer Rückenform zusammen, aber auch mit der Beckenform. Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe ein leicht angestelltes Becken. Mein Kollege, der hat ein sehr, sehr gerades Becken. Also bei mir könnte man sagen, das sind so eher Richtung weibliche Formen. Und wir merken das manchmal, dass Hüftgurte, die ihm sehr gut passen, da drückt mich die Unterkante, weil die halt gerader sind. Während auf der anderen Seite Hüftgurte, die mir sehr gut passen, die sich bei mir schön über den Beckenkamm legen können, was super für die Last übertragen ist, die drücken ihn dann in die Rücken, in die Rippen. Und da gibt es kein besser oder schlechter allgemein, sondern das ist einfach eine Frage der Passform, was man dann probieren muss. Und das Nächste ist, was auch noch dazu kommt, und wir bewegen uns alle auch anders. Mhm. Also, und je nachdem, wie man sich bewegt, ich bin zum Beispiel jemand, bei mir bewegen sich die Schultern sehr stark mit. Mhm. Also ich brauche einen Rucksack, der mir diese Beweglichkeit in den Schultern ermöglicht. Wenn ich das nicht habe, kriege ich sofort Nackenverspannung. Mhm. Ja. Boris macht sehr, sehr große Schritte. Mhm. Also der braucht noch viel mehr Beweglichkeit in der Hüfte als ich.
Okay.
Und den Rucksack, der alles kann, das gibt es leider noch nicht. Keine Ahnung, ob es das jemals geben wird. Und letzten Endes, welches Modell dann wirklich zu einem passt und einem passt, das merkt man nur beim Probetragen im Laden. Ja. Und zwar eben nicht nur mal schön den Rucksack vom Regal nehmen und aufsetzen, sondern der Rucksack, der sollte dann mit einem ähnlichen Gewicht beladen werden, das ich auf Tour trage, und er sollte eben auch gut gepackt werden. Gut gepackt heißt, schweres nah an Rücken, auch nicht zu hoch, lassen nicht über die Schultern raus, sonst wird es zu instabil. Wenn ich es zu weit wegpacke, dann zieht er mich eher nach hinten. Und ich habe früher auch im Verkauf gearbeitet und da hätte man alleine durch Packen des Rucksacks auch ein bisschen das steuern können, was die Leute kaufen.
Okay, ja, ja.
Die Zeit, die sollte man sich wirklich, wirklich nehmen, weil das lohnt sich und man darf da auch wirklich sich selber dann trauen. Also wenn ich merke, ich komme mit diesem Rucksack beim Probetragen im Laden super zurecht oder wenn man sich nach Hause bestellt und das Probetragen zu Hause macht, ich komme mit dem super zurecht, dann ist es ein super Rucksack.
Mhm. Aber jetzt auch nicht vom Verkäufer im Laden irgendwie drängeln lassen und irgendwie in 5 Minuten versuchen, das jetzt hinzukriegen, sondern zur Not halt auch 4 verschiedene Rucksäcke einfach mal aus- und einpacken.
Genau.
Auch wenn da ein Haufen los ist im Betrieb.
Ja. Und sich die Zeit wirklich nehmen. Also ich habe das damals auch Anfang der 90er, als ich meinen ersten richtig teuren Rucksack gekauft habe. Es war damals, gab es in Berlin einen Laden, der so die 3 Top-Marken Dummies hatte. Bin ich extra nach Berlin und war den ganzen Tag im Laden. Mhm. Hat sich dann aber auch gelohnt, weil den einen Rucksack habe ich heute immer noch.
Das ist immer noch der Referenzrucksack in deinen 100 Rucksäcken.
Nicht mehr ganz, aber zumindest ich habe durch den unglaublich viel gelernt.
Mhm. Okay. Was gibt's denn so, was sind denn so die Hauptbauformen, was die Passform und die Rückentechnologie angeht, die man so unterscheidet?
Also das augenscheinlichste Merkmal ist sicherlich, ob ein Rucksack einen Hüftgurt oder einen Hüftriemen besitzt. Dazu kann man aber dann ganz schnell sagen, also nur so ein dünner Hüftriemen, das eignet sich ja nur für sehr, sehr kleine Rucksäcke. Mhm. Ich bin jetzt jemand, ich merke schon, also wenn ich nur 2-3 Kilo im Rucksack habe und das Gewicht sitzt bei mir nur auf den Schultern, auch da bekomme ich sofort Nackenverspannungen. Mhm. Also bei mir haben selbst die Wanderrucksäcke mit 25, 30 Liter, die haben bei mir schon nicht immer unbedingt gleich einen Hüftgurt, aber zumindest einen etwas breiteren Hüftriemen. Mhm. Sollte mindestens 38 mm haben, weil mit dem kann man so viel Druck erzeugen, ohne dass es drückt, dass sich der Rucksack hinten im Lendenbereich schmiegt und bei Laschen bis 8, 10 Kilo, mehr hat man auf Tagestour nicht dabei, schafft es schon so eine feste Verbindung, dass tatsächlich die Schultern entlastet werden und die Last am Rücken sitzt. Das zweite sehr sichtbare Kriterium beim Tragesystem ist halt die Unterscheidung zwischen einem am Rücken anliegenden Tragesystem oder einem Netzrücken. Mhm. Also bei Wanderrucksäcken sind die Netzrücken sehr, also ja, beliebter als die Körperkontaktrücken.
Sorry, unter einem Wanderrucksack verstehst du eher einen Tagesrucksack?
Genau, Tagesrucksack bis 30, 35 Liter Volumen. Und da muss man bei diesen beiden Systemen, muss man letztendlich einfach sagen, dass jedes System Vorteile hat, aber auch so kleine Nachteile. Im Großen und Ganzen ist die Entwicklung aber auch so, dass ich diese Systeme zum Teil angenähert haben. Der große Vorteil bei diesem Netzrücken ist ja die unglaublich gute Belüftung.
Netzrücken heißt, dass der Rücken, dass ein Spalt, dass Luft einfach zwischen Rücken
genau, und Rucksack ist. Genau, ne? Die erkennt man im Prinzip, da ist so ein gespanntes Netz, da sitzt im Rucksack einen Rahmen, meist aus Federstahl und mit dessen Hilfe wird letztendlich ein Netz gespannt, das dann am Rücken anliegt. Mhm. Und da habe ich natürlich die bestmögliche Belüftung, weil es zirkulieren kann. Beim Körperkontaktrücken ist es eher so, da sitzen die Streben dann im Rücken und es gibt Rückenpolster, die direkt am Körper anliegen. Dadurch kommt der Schwerpunkt näher an den Körper und man hat eine bessere Kontrolle. Also wenn man einen möglichst vielseitigen Rucksack möchte, den man auch zum Beispiel zum Biken nutzen kann oder im Winter zum Skifahren, auch mal für eine Klettersteigtour, dann sind diese nah am Rücken liegenden Rucksäcke in der Regel die bessere Wahl, weil sie mehr Kontrolle bieten. Wenn man rein noch einen Wanderrucksack möchte, dann sollte man sich auf jeden Fall auch mal einen Netzrücken anschauen. Bei größeren Rucksäcken, also wenn man jetzt zum Beispiel 2 Wochen in Nordskandinavien unterwegs ist, deine ganze Verpflegung mitschleppt, Zelt dabei hat, Kocher, Schlafsack, Isomatte, dann hat man halt ruckzuck 20, 25 Kilo und mehr dabei. Da kommen Netzrücken in der Regel ans Limit. Deshalb ist bei Treckenrucksäcken fast so, sieht man fast gar nicht. Gibt nur einen Hersteller, der es hinkriegt, das ist Osprey, mit bestimmten Modellen, die das machen. Die tragen sich echt auch gut. Aber insgesamt gibt es bei Treckenrucksäcken mehr die Körperkontaktmodelle. Die im Großen und Ganzen aber auch, da hat sich bei der Belüftung sehr, sehr viel getan. Also die haben mit sehr offenen Schäumen, dann sind zum Teil Kanäle eingearbeitet, dann manche Hersteller machen so, dass der Rücken auch gar nicht mehr flächig am Körper anliegt, sondern man hat der Hüftgurt und das Lendenpolster liegt auf und dann noch die Kontaktfläche bei den Schulterträgern, sprich an ganz vielen anderen Stellen kann die Luft frei zirkulieren. Da gibt es auch sehr, sehr gute Lösungen. Und auch da gilt wieder letzten Endes probieren und sich dann für das System entscheiden, mit dem man am besten klarkommt. Und ich finde schon, also wenn man jetzt eben beim Wanderrucksack mit dem Netzrücken die Argumentation der Belüftung, die finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also vor allem, wenn man jemand ist, der schnell heiß läuft. Ja. Also ich merke das bei mir, mir rinnt nicht nur sofort der Schweiß aus allen Poren, sondern ich habe echt das Gefühl, dass wenn es mir zu heiß wird, dann merkt mich, strengt mich man dann einfach viel mehr an. Ja. Und wenn jetzt natürlich über die Rückenfläche Schweiß ungehindert verdunschen kann, dann bringt es unheimlich viel. Also durch das Verdunschen vom Schweiß entsteht ja Verdunschungskälte. Und die Verdunschungskälte, die nutzt der Körper mehr oder weniger zur Klimaregulierung. Ja, das ist die effektivste Abkühlmethode. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie groß die Fläche des Rückens ist, wenn ich die eben auch zur Verfügung habe als Kühlfläche, das ist gigantisch.
Absolut naheliegend.
Genau.
Oder wenn man sie versiegelt unter viel Plastik. Genau.
Ja. Und weiterer Vorteil von den Netzrücken ist oft, dass sie in sich, das Netz hat ja eine gewisse Flexibilität. Also da kann man sich dann auch schön frei bewegen, was eben jemand wie mir zugute kommt. Die Gefahr ist aber die Schwierigkeit bei den Netzrücken liegt häufig darin, eine gute Lastübertragung hinzubekommen, weil ich natürlich schauen muss, dass, obwohl ich da dieses gespannte Netz habe, dass trotzdem der Hüftgurt Last aufnehmen kann.
Was ist da das Problem? Warum geht das nicht so einfach?
Wenn das Netz zu viel Spiel hat, wenn ich zu mal, dann geht natürlich über dieses Spiel geht Kraftschluss verloren.
Okay.
Also es geht bei der Lastübertragung geht es ganz oft darum, also man denkt in der Regel, ja, es ist ganz wichtig, dass die Last auf die Hüfte übertragen wird. Das ist auch wichtig, aber mindestens genauso wichtig ist eine flächige Lastübertragung auch auf die Rückenfläche.
Okay.
Also es geht letztendlich darum zu schauen, dass die Lastübertragung des Rucksacks so nah als möglich am Körperschwerpunkt oder Körperzentrum stattfindet. Und das ist beim Oberkörper, geht es in Richtung Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule geht ja eigentlich eher im hinteren Bereich des Körpers dann auch ins Becken über. Sprich, je mehr Last ich möglichst nah an der Wirbelsäule im Lendenbereich hinter der Beckenkamm auf den Körper übertragen kann, desto aufrechter, natürlicher kann ich mich auch bewegen. Ja. Und dazu brauche ich halt auch einen guten Kraftschutz im Rücken. Und wenn jetzt das Netz zu weich ist, dann kriege ich das halt nicht hin.
Ja, ja, ja.
Aber bei guten Produkten funktioniert das hervorragend. Also wir haben viele Netzrucksäcke zum letzten Test. Da war zum Beispiel der Fjällräven Abisko Friluft, der schafft auch 15 Kilo.
Okay.
Und das reicht dann eben locker auch für eine Hüttenwanderung.
Ja, ja, ja. Und die zweite wichtige Kontaktstelle sind ja auch die Schultergurte. Gibt es da auch solche prinzipiellen Unterschiede oder ist das letztlich überall dasselbe?
Also die haben natürlich, hat jeder Hersteller bei den Schultergurten wissen sie seine eigene Technik, Verlaufform, Aufhängung. Da ist auch zum Teil eine Passform, oder also auch da Passform. Und das nächste ist, so wenn ein Rucksack eine Höhenverstellung hat, dann dient diese Höhenverstellung nicht nur dazu, dass man irgendwie die Rückenlänge an den, also an die Körpergröße anpasst, sondern diese Längenverstellung eignet sich auch ganz hervorragend, um den Verlauf der Schulterträger an die Körperform anzupassen. Also wenn ich die Schulterträger am Rücken nach oben verstelle, dann werden sie ja auch über die Brust länger. Stelle ich sie nach unten, werden sie kürzer. Und wenn ich zum Beispiel merke, aha, irgendwie der Schultergurt scheuert am Hals, dann ist es mal so, dass wenn ich den ein bisschen runterstelle oder hochstelle, geht es plötzlich weg, weil diese Schultergurte, die haben sie, wenn man sie auslegen würde, haben die wie eine S-Form, mehr oder weniger stark ausgeprägt, je nach Hersteller. Und über das Verstellen der Rückenlänge verändert sich ja auch letztens der Kontakt am Körper. Und so kann ich dann ein Feintuning machen.
Okay. Kannst du ein bisschen plastisch beschreiben, woran ich eigentlich spüre, dass die Passform gut ist? Oder ist das was, was man einfach durch Ausprobieren von 5 Rucksäcken im Vergleich irgendwie dann spürt?
Also letzten Endes ist es so, je weniger mich der Rucksack drückt und stört, desto besser. Ein Wissenschaftler hat es mal vor kurzem so formuliert, so hat es auf Englisch, Comfort is the lack of discomfort.
Die Gesundheit also, ist die Abwesenheit von Krankheit.
Genau, also in dem Augenblick, in dem einem nichts mehr stört, man denkt, boah, der fühlt sich echt gut an. Das ist ausschlaggebend. Und ich würde auf jeden Fall raten, zu vergleichen, weil man eben nur über den Vergleich die Unterschiede merkt. Ich habe das in meiner Testerlaufbahn oft erlebt, dass ich was hatte, da dachte ich, wow, das ist schon echt gut. Und dann kam plötzlich ein Schuh oder ein Rucksack, wo ich dachte so, okay, so geht's auch. Wow, Wahnsinn. Und das merke ich aber letzten Endes nur über den Vergleich. Aber wenn jetzt irgendwo, wenn der Rucksack drückt, scheuert, die Bewegung einschränkt, wie ein Sack an den Schultern hängt, das sind alles Zeichen dafür, dass es nicht der richtige Rucksack ist.
Jetzt habe ich aber ja, also spüre ich das denn nach 2-3 Minuten im Laden oder spüre ich das nicht erst, wenn ich mal 2 Stunden gelaufen bin? Glaubst du, man spürt so die wichtigen Unterschiede gleich in den ersten Minuten, sodass das richtig gut funktioniert mit dem Vergleichen?
Also das kommt jetzt natürlich drauf an. Es gibt Leute, die haben wir bei unseren Testern auch. Den kannst du alles aufsetzen und macht fast nichts aus. Das ist auch ganz spannend. Erdet einen aber auch der Mama. Und dann gibt es halt so Prinzen und Prinzessinnen auf der Erbse, wie mich oder meine Frau, die kleinste Kleinigkeit schon stört. Und bei jedem von uns, da ist es natürlich so, man merkt sehr, sehr schnell. Wenn man von sich weiß, man braucht länger, um was zu erspüren, dann sollte man sich die Zeit auch geben. Am Anfang ist definitiv hilfreich, vielleicht mal 2-3 Rucksäcke zu probieren, und zwar mit relativ kurzem Abstand, vielleicht einfach nur mal nach 10 Minuten wechseln, kann es vielleicht auch schon nach 5, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was es auch für Unterschiede geben kann. Also es gibt da ja verschiedene einfach. Ich habe es ja vorhin schon ganz am Anfang erwähnt, eben jetzt die Unterschiede zwischen Boris und mir. Das gibt es einfach. Und wenn man dann schnell da etwas spürt, dann kann man sich halt auch stärker einschießen. Und wenn man dann ein Modell hat, wo man denkt, wow, das passt ja super, ja, mit dem dann eine halbe Stunde mal im Laden rumlaufen
und gucken. Ja. Also man muss nicht unbedingt wirklich spüren, dass irgendwo schon blutig gescheuert ist, sondern die wichtigen Unterschiede spürt man relativ schnell.
Genau. Ja. Okay. Ja. Und wenn da ein Verkäufer sagt, oh, das ist normal, dass der drückt, oder nein,
Das muss wirklich nicht sein.
Ja. Das, wir kriegen es immer wieder mit, dass Leute denken, ja, ein Rucksack, der tut einfach weh oder sowas. Nein, muss er nicht. Mhm. Und natürlich, wenn man den ganzen Tag wandert und vielleicht der Hosenbund eine blöde Falte wirft oder man was Hartes in der Tasche hat, das unterm Hüftgurt liegt, ja, das klar. kann dann schon auch mal natürlich. Drücken. Aber wenn ich das merke, das passiert mir auch manchmal, dann gehe ich halt hin, mache das weg oder bügel die Falte gerade und dann ist es wieder okay. Ja, ja, ja. Und es wird halt nicht schlimmer.
Mhm. Auf was für Hauptmerkmale muss man beim Kauf noch achten?
Also ganz wichtig ist natürlich das Volumen. Mhm. Also das richtet sich natürlich ganz klar nach dem, was man vorhat. Ein Trailrunner, der nur Energieriegel, vielleicht eine Windjacke und eine 2-Liter-Trinkblase dabei hat, für den ist alles, was über 4 bis 6 Liter rausgeht, einfach viel zu viel. Das würde ihn ja auch einschränken. Auf der anderen Seite, wenn ich eine zwei Wochen Wildnistreck mache, wo ich eben Essen für 2 Wochen, den Brennstoff für 2 Wochen, ein bisschen geräumigeres Zelt, weil da wohne ich ja 2 Wochen drin, vielleicht muss auch noch sturmstabil sein, dabei habe, dann müssen es mindestens 80 bis 90 Liter sein. Mhm. Ich habe auf manchen Touren hatte ich 140 Liter Rucksäcke dabei, die am Anfang wirklich mehr als randvoll waren. Grundsätzlich kann man sagen, eben für Tagestouren 25 bis 35 Liter. Mhm. Wenn man Hüttentouren plant, sagen wir 35 bis 45 Liter für einen Wochenendtreck mit Zelt. Unter Umständen, wo man vielleicht auch mal nur was einkauft oder sowas, da reichen 50 bis 60 Liter. Mhm. Und eben für Treckentouren im hohen Norden, so Selbstversorgertouren, mindestens 70 Liter.
Ja, ja.
Und dann spielt es auch natürlich noch eine Rolle, was ist man für eine Person, also Minimalist, der nur das Allernötigste mit dabei hat, der auch nicht viel isst oder sowas. Mhm. Dem reichen oft 15 bis 20 Liter weniger, je nach Tour, wie jetzt einen Komforttrecker, der halt, wo die Matte extra dick sein muss, das Zelt noch geräumiger.
Und die Kaffeemaschine.
Da haben wir natürlich Kaffeemaschine dabei, wie die Kollegin Kerstin Rotthardt.
Genau.
Und frieren möchten wir auf keinen Fall. Also ich stecke dann lieber noch eine extra Jacke mit ein. Ja. So, also da muss man auch so ein bisschen auf sich selber hören, schauen, was man macht. Mein Rat ist dann manchmal auch mal zu gucken, letzten Endes, was will ich wirklich alles mitnehmen? Dann nochmal drüber gucken, was könnte ich vielleicht doch noch auch zu Hause lassen?
Ja. Was kann mein Kumpel tragen?
Genau, weil es auch mit einem komfortablen Rucksack macht es einfach mehr Spaß, wenn man weniger dabei hat. Genau, und das dann vielleicht sogar mitnehmen auch und gucken, ob ich das alles reinkriege. Mhm.
Okay, also in den Laden mitnehmen.
Ja, genau.
Wirklich die ganze Packung.
Genau. Also okay. Muss ja beim Treckenrucksack, oft ist so, man kauft sich so einen Treckenrucksack, dann hat den 10, 15, 15 Jahre. Gute Modelle halten auch so lange. Mhm. Und dann soll es ja auch passen. Und das nächste ist die Ausstattung. Mhm. Da ist also vieles ist wirklich auch Geschmackssache, ob ich jetzt unbedingt da noch ein Fächchen brauche oder nicht. Das muss man sich überlegen. Grundsätzlich so, je mehr Ausstattung im Rucksack dran ist, desto schwerer wird man.
Ganz klar.
Das muss man dann auch mittragen. Mhm. Das kann einem natürlich auch helfen, das Gepäck zu organisieren. Es gibt halt mittlerweile so Frontöffnungen zum Beispiel. Mhm. Das ist bei vielen Rucksäcken Standard. Bei einem Tagesrucksack kann ich es verstehen, dass man schnell hinkommt. Bei einem Treckenrucksack wär ich jetzt damit ein bisschen vorsichtig, weil gerade bei schweren Laschen ist noch viel, viel wichtiger, dass ich halt gucke, dass die schweren Sachen nah am Rücken sind. Damit die nicht zurückfallen, stopfe ich die mit leichten Sachen davor, stabilisiere ich das. Wenn ich jetzt hingehe und ich tagsüber ziehe ich was aus der Frontöffnung von den leichten Sachen vorne raus.
Dann fliegt der ganze Krempel um die Ohren.
Dann fliegt das alles zurück und ich habe es gegenteilig. Also da ist grundsätzlich so, das, was man tagsüber braucht, das kommt möglichst weit oben in den Rucksack. Mhm. Dann mache ich schön den Deckel auf und kann es da rausholen. Man hat Treckenrucksäcke, haben häufig auch ein größeres Deckelfach, wo ich viel schon unterbringe, dass man eben von oben heraus lebt und nicht von vorne heraus. Also ich empfehle es oft auch bei Rucksäcken, wenn sie ein Bodenfach und ein Hauptfach haben, die Abtrennung rauszumachen. Mhm. Weil es ist ganz häufig so, wenn ich das Bodenfach wirklich prall ausstopfe, kriege ich einen richtig festschlüssigen Kraftschluss am Lendenpolster. Mhm. Der wichtigste Punkt für die Lastübertragung. Mhm. Und wenn man dann das Bodenfach separat packt, dann verschenkt man diesen Bereich oft, weil ich das nie so sauber ausstopfen kann, dass die Verbindung zwischen Bodenfach und Hauptfach, dass die richtig schlüssig ist.
Okay. Und wahrscheinlich, vielleicht jetzt in Südeuropa nicht so wichtig, aber in unseren Breiten oder auch nördlich gar nicht so unwichtig, der Regenschutz. Viele haben ja eine eingebaute Regenfolie. Was taugen die? Genau. Oder kann man da auf Dinge achten?
Ja, also die Regenhülle ist schon ein gutes Feature, um mal einen Schauer zu überstehen. Mhm. Für langanhaltenden Regen bieten sie zu wenig Schutz, weil es ist das ganze Wasser, das mehr oder weniger dann am Rücken runterläuft zum Beispiel. Das kann ja dann übers Tragesystem mehr oder weniger ins Rucksackinnere laufen. Deshalb raten wir dazu, dass man den Rucksackinhalt in einen wasserdichten Packsack packt. Also gibt es verschiedene Varianten. Ich kann entweder sagen, ich nehme mehrere verschiedene kleinere Packsäcke mit, vielleicht auch in unterschiedlichen Farben, wo ich dann sortieren kann. Ich weiß, da ist meine im grünen Sack ist mein Wechselwäsche, im roten Sack ist mein Schlafsack. Ich persönlich mache so, das gibt es von Herstellern wie Ortlieb oder Expat, einen richtig großen Sack mit 80, 90 Liter, je nach Rucksackgröße. Den packe ich komplett in den Rucksack rein und da kommt alles das rein, was letztendlich wasserempfindlich ist. Der ist, muss man darauf achten, dass der größer ist als der Durchmesser des Rucksacks, weil dann kann der sich wunderbar das Rucksackvolumen ausstopfen.
Okay. Und dann ist letztlich auch nicht mehr so arg wichtig, wie gut der Regenschutz wirklich ist. Wobei, wenn so ein großer Rucksack Wasser saugt im Gewebe, ist natürlich auch Gewicht, gell?
Genau, deshalb ist es gar nicht schlecht, eben zu sagen, man nimmt trotzdem noch eine Regenhülle mit, weil die verhindert, dass sich das Material voll saugt.
Ja, ja.
Und das egalisiert dann das Mehrgewicht von der Regenhülle ganz schnell, wenn es mal kräftig regnet.
Genau. Material wäre noch so ein Thema, oder? Spielt es beim Kauf eine Rolle, was für Materialien der Rucksack gemacht ist?
Also natürlich, wir leben ja derzeit im Trend von Leichtausrüstung. Und ich finde Leichtausrüstung super, weil es macht echt Spaß, mit weniger unterwegs zu sein. Man muss aber dann auch ganz klar wissen, dass die dünnen, leichten Materialien halt nie so robust sind wie haltbare Materialien. Und wenn man sich jetzt so einen Leichtrucksack kauft, da muss einem einfach klar sein, den muss ich sorgfältig behandeln. Mhm. Also wenn ich jetzt jemand bin, der seinen Rucksack völlig ungeachtet bei der Pause einfach auf den Boden schmeißen möchte und beim Aufziehen auch den Boden streift, das sollte man nicht mit dem Leichtrucksack machen. Da sollte ich auf jeden Fall auf dickere Materialien achten. Es ist ja so, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich kaufe mir einen Wanderrucksack, ich möchte diesen Wanderrucksack aber auch im Alltag nutzen, dann sollte ich braucht man auch wirklich ein richtig dickes, robustes Material. Weil im Alltagseinsatz, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, dann packe ich eine harte Konservendose, schon Glas dabei. Das ist eine schlimmere Tortur fürs Material, wie wenn ich den halt mal jedes zweite Wochenende oder drittes Wochenende beim Wandern nutze. Und da ist aber in der Regel so, also dass auch viele Hersteller wirklich da Wert drauf legen. Man kann sich grob an der Dehnzahl orientieren. Mhm. Also den ja beschreibt das Gewicht des Fadens und je höher die Dehnzahl, desto robuster das Material. Also Cordura ist so einer der bekanntesten robusten Rucksackstoffe. Da gibt es zum Beispiel einen 500 Dehn Cordura. Mhm. Dann gibt es aber auch die 1000 Dehn Variante, wo also der Faden doppelt so schwer ist. Und das 500 ist schon super robust. Das 1000er ist so ein Material, das kriegt man fast gar nicht mehr kaputt.
Das ist für die Weltraumfahrt eigentlich gedacht.
Da wäre es wahrscheinlich zu schwer. Genau.
Was ist da so die Untergrenze?
Das ist ganz schwierig. Es gibt, zum Teil 200 den Materialien, die echt schon gut sind. Also es ist nicht nur, kommt da nur drauf an, je enger der Stoff gewoben, desto fester ist er halt, dann die Art und Weise, wie das Garn gesponnen wird. Grundsätzlich ist es einfach so, wenn man, also wenn Hersteller einen Rucksack als Leichtgewichtsrucksack verkaufen, dann sollte einem bewusst sein, dass die Materialien halt nicht so stabil sind. Ja. Und man kann dann zum Teil auch gucken, also Reißverschlüsse sind zum Beispiel auch ein gutes Indiz dafür, wie ernst die Leute das mit Haltbarkeit sehen. Also wenn die besonders grobe Reißverschlüsse, ja, die wiegen viel, aber sind halt auch besonders belastbar.
Ja. Die Den-Zahl, D-E-N
geschrieben? D-E-N, genau, D-E-N. Oder oft auch nur D.
Finde ich die auf einem eingenähten Etikett oder wird die normalerweise nicht angegeben am Produkt?
Die wird am Produkt nicht angegeben, aber die findet man oft bei der Herstellerinformation. Genau, und das ist bei uns was. Also wir lassen das halt auch in die Testergebnisse mit einfließen. Also wenn wir die Qualität bei einem Rucksack beurteilen, da spielt die Haltbarkeit auch mit einer Rolle.
Ja.
Und man kann auch mal im Laden einfach mal so ein bisschen an den Riemen ziehen und gucken, was passiert. Habe ich bei Tests auch schon die Erfahrung gemacht, habe fest dran gezogen, habe plötzlich den Riemen in der Hand gehabt.
wenn du mal die drei Klassen nimmst, irgendwie Wanderrucksack für einen Tag, weiß nicht, Wochenende, kleine Hüttentour und dann Trekking, könntest du für alle drei Klassen so eine Preisuntergrenze nennen, wo du sagst, ab hier geht's ernsthaft mit einer ordentlichen Qualität los?
Also wir haben zum Teil, bei Wanderrucksäcken haben wir zum Teil wirklich schon Modelle gefunden, die 70, 80 Euro kosten, die sich schon gut tragen. Natürlich kann man auch das Doppelte ausgeben.
Immer.
Genau. Aber ich denke, da kommen wir so um die 100 Euro. Das klappt schon ganz gut. Bis 150 Euro. Bei Tourenrucksäcken, da geht es so ab 150 Euro los. Und bei Trekkingrucksäcken, da muss man mal mit so um die 200 Euro rechnen. Da kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt Trekkingrucksäcke auch schon für unter 200 Euro. Man sagt, ja, wenn man eher so kurze Touren macht, nicht unbedingt reine Selbstversorgertouren, sondern ab und an mal einkauft und nicht mehr als 20 Kilo schleppt, dann kann man auch einen Rucksack für 160 bis 180 Euro nehmen. Aber wenn man eben sagt, nee, ich möchte die Option haben, vielleicht auch doch mal zwei Wochen durch Nordskandinavien zu trekken, da alles mitzunehmen, da muss man schon mit 300 Euro rechnen.
Ja. Okay, letzte Frage. Zurück zum Anfang. Du hast erzählt, 100 Rucksäcke, vielleicht sind sie auch 120 oder 150, man verliert irgendwann den Überblick.
Genau.
aber an manchen hängst du vielleicht sogar ein bisschen, weil schöne Erinnerungen dranhängen. Was ist denn deine schönste Rucksackerinnerung, die in deinem Museum in der Vitrine stehen wird?
Boah, das ist jetzt schwierig, weil tatsächlich viele Sachen damit verknüpft sind. Ich würde es aber in dem Fall tatsächlich eben nicht an Outdoor-Erfahrungen festmachen, sondern tatsächlich daran, es gibt in meiner mittlerweile fast drei Jahrzehnte während Testertätigkeit, gab es so eine Handvoll Rucksäcke, die für mich wie Lehrer waren, die mir so viel Neues übers Tragen beigebracht haben, die eben auch meine Blickrichtung verändert haben, und es wäre definitiv eins von den Modellen. Da wäre dann zum Beispiel von Tatonka einen Rucksack dabei mit deren X1-Tragesystem, das ist denen ja Schwerlasttragesystem, wo es in der Anfangsphase wirklich in den ersten zwei Jahren, als ich das immer wieder benutzt habe, da war fast jede Tour ein Aha-Erlebnis, weil ich dann wieder ein bisschen mit der Stangenbiegung gespielt habe und Dinge plötzlich erlebt habe, wo ich dachte, ach, war cool, das war mir ja noch nie bewusst.
Okay.
Dann bin ich heimgegangen, habe bei anderen Rucksäcken angefangen, die Stangen so zu biegen und dachte, wow, die tragen sich ja viel besser. Das ist mit eingeflossen. Dann von tatsächlich im Dana Designs, heute fertigt der Dana Gleason, der Gründer von Dana Designs, Rucksäcke unter dem Label Mystery Ranch. Da gab es auch Produkte, die mir unheimlich viel beigebracht haben. Also der hat auch durch seine Erfindungen unbewusst auch zum Teil wirklich manche Richtungen, in die Produktentwicklung ging, beeinflusst. Mhm. In den letzten Jahren haben mich die Rucksäcke von Bach sehr, sehr beeindruckt, weil ich da auch merke, die passen einfach so gut zu der Art und Weise, wie ich mich bewege, wie sie passen können. Das ist schon, das macht schon richtig Spaß. Mhm. Aber schön. Das würde jetzt bei jemand anderem zum Beispiel ganz, ganz anders aussehen. Also von Osprey zum Beispiel, die Atmos-Geschichten, die gemacht haben, also wo sie das gespannte Netz plötzlich in größere Rucksäcke, eben auch in Trekking-Rucksäcke einführen konnten. Ja, auch das, da wird definitiv auch im Museum stehen, weil das ist schon einzigartig. Da hat die Konkurrenz zum Teil auch drüber gesagt, so wow, also wir wissen gar nicht, wie man das auch in Großserie fertigen kann. Okay. Da muss man so präzise nähen. Also wir wissen nicht, wie das geht. Und dann aber auch, also, was mich vor einem Dreivierteljahr nachhaltig beeindruckt hat, das war der neue Air Contact Pro von Deuter. Da war ich so begeistert während des Tests und der Kollege auch, dass wir einem Produktentwickler eine SMS geschickt haben und gesagt, hey, Wahnsinn, was der gemacht hat. Der hat sich mit 30 Kilo bequemer angefühlt als andere Testrucksäcke mit 20.
Mhm. Verrückt, ja.
Und also ich habe jetzt gerade vor kurzem beim letzten Rucksacktest, habe ich auch rückblickend immer gedacht, schon Wahnsinn, was im Rucksackbereich in den letzten Jahren wirklich passiert ist. Also gerade auch das, dass man bei den Körperkontaktmodellen ganz, ganz viel von der effektiven Belüftung von den Netzrücken gelernt hat und mittlerweile eben am Rücken anliegende Systeme gibt, die eine erstaunlich gute Ventilation bieten. Auf der anderen Seite aber eben bei den Netzrücken, die früher sich schon sehr indifferenziert angefühlt haben, wo sowohl der Kollege als auch ich, wir sind früher nie so richtig warm mit denen geworden, weil uns durch diesen weit vom Körper weg liegenden Schwerpunkt hat sich einfach komisch angefühlt. Da hat so der Rucksack so ein bisschen Eigenleben geführt. Mittlerweile sitzen die Dinger wie Fisch geklebt, also haben eben eine gute Lastübertragung. Also macht natürlich auch den Testerjob so spannend, weil man einfach merkt, es geht noch was und man immer wieder neu in Staunen kommt und sich drüber freut. Und ich kann eigentlich allen Leuten auch nur raten, wenn ihr einen 10 Jahre alten Rucksack habt, geht mal in den Laden, probiert mal was Neues aus. Vielleicht erlebt ihr auch eine kleine Offenbarung in Sachen Tragekomfort.
Mhm. Also wir lernen, es ist wahnsinnig viel in Bewegung in dem Bereich. Und wir freuen uns auf dein Museum, wenn es dann irgendwann mal kommt. Das Frank Wacker Rucksackmuseum. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Danke, Frank, dass du bei uns warst.
Danke, Mario.
Und danke auch euch fürs Zuhören. Wenn euch Hauptsache rausgefallen hat und ihr die neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch. Entweder gleich hier als Podcast oder abonniert den Newsletter auf unserer Webseite www.outdoor-magazin.com. In den Shownotes gibt es noch weitere Informationen rund ums Thema Rucksack. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook und Instagram sowie jeden Monat neu am Zeitschriftenkiosk oder als Abo direkt in eurem Briefkasten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Hauptsache raus!
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.